Herzlich willkommen zur 150. Folge der Franchise-Jause. Und dazu habe ich mir einen ganz großen Wunsch erfüllt und bin absolut happy, dass der auch in Erfüllung gegangen ist. Es gibt nämlich Menschen, die begleiten einen ein Stück des Lebens, und es gibt Menschen, die bewegen und berühren einen, obwohl man sie zunächst gar nicht noch nicht persönlich kennt. Und zwei solcher Menschen sitzen jetzt mir gegenüber am Bildschirm. Auf der einen Seite Manfred Jericher, du warst eine meiner ersten Führungskräfte und hast damals mein Leben nicht nur beruflich wirklich entscheidend mitgeprägt. Und Gerlinde Kaltenbrunner, die meisten Hörende werden dich kennen. Du hast alle 14 8000 als erste Frau bestiegen und das Ganze ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff und Hochträgern, glaube ich, sagt man. Ne? Und dich kenne ich natürlich aus vielen, vielen, vielen Berichten, Zeitungen, Medienberichten, deinem Buch, deinem absolut tollen Buch. Und es hat mich extrem bewegt. Ja. Und ich höre deine Podcasts mehrfach, weil da so viel fürs Leben drinnen steckt. Und genau darüber soll es in diesem Podcast gehen. Ich freue mich extrem, dass wir uns da zu dritt treffen, uns austauschen können über das Leben, über Analogien vom Leben zum Unternehmertum, zu den Bergen natürlich auch, und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Mein Name ist Karina Dvorak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants. Wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und auch bei der Expansion. Der Dieter Lange, das ist ein Management-Trainer, den kennt ihr vielleicht, und der hat so dieses Lebensmotto ein Stück weit, das ganze Leben ist ein Spiel im Sinne der Leichtigkeit. Daher die Frage auch an euch, und ich fange gerne, Gerlinde, mit dir an, Ladies First. Welche Rollen spielst du zurzeit in deinem Leben?
Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da mit Manfred gemeinsam bei dir sein darf. Und ja, zu deiner Frage, welche Rolle spiele ich gerade im Leben? Also für mich ist das Leben, ja, auch immer, man kann spielerisch betrachten, das tue ich ja meistens, ich versuche mit Leichtigkeit durchzugehen, und jeder Lebensabschnitt bisher war ganz besonders, und der jetzige ist ebenfalls sehr wichtig, einschneidend mit mir. Für mich, seit 10 Jahren darf ich mit Manfred an der Seite unterwegs sein. Wir machen viele Seminare und wollen einfach viele Menschen inspirieren und sie unterstützen, eben auch mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude durchs Leben zu gehen und wirklich ja, vielleicht da unterstützen, so den Wahnsinn des Lebens vielleicht für sich zu finden. Und das ist unglaublich spannend. Wir haben Schulprojekte in Nepal, gerade beginnen wir wieder ein neues. Auch das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, und so ist jeden Tag spannend und sehr bereichernd eigentlich.
Schön. Genau. Manfred, welche Rollen spielst du in deinem Leben zurzeit?
Ja, auch von mir. Danke für die Einladung. Danke, dass ich mit dir oder da dabei sein darf. Welche Rollen? Ja, die Yogis, ich beziehe mich da auch immer gerne auf die Yogis, sagen, am besten spielt man keine Rollen im Leben, sondern ist so authentisch wie möglich. Das gelingt man natürlich nicht zu 100%, aber ich versuche, die Rollen so weit wie möglich abzulegen und so weit wie möglich das ins Leben zu bringen, was das Leben gerade von mir fordert. Antwort zu geben aufs Leben. Wir haben es ja so gern, dass wir dem Leben sagen, wir hätten gern das und das und das und das. Es bringt uns aber manches Mal ja Dinge, die wir uns nicht so wünschen würden und oder anders wünschen würden. Und ich versuche, so gut es geht, aufs Leben zu antworten und das ins Leben zu bringen, wozu ich mich eigentlich, wenn ich mich dann selbstständig gemacht habe, entschlossen habe, nämlich Menschen bestmöglich zu unterstützen auf dem Weg zur Freiheit, körperlichem Wohlbefinden und innerer Freiheit, dass man unterscheiden kann zwischen was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen und wenn ich was beeinflussen kann, wie kann ich es beeinflussen? Also das ist so das Hauptthema von meinem Leben und das, was die Gerlinde gesagt hat, dass man gemeinsam dann in Nepal Kindern den Schulweg ermöglichen und ihnen Ausbildung ermöglichen, so dass sie ein schöneres Leben haben wie ohne Ausbildung.
Ja, sehr schön. Genau, ihr seid Lebenspartner und auch Businesspartner, kann man so fast gar nicht sagen, aber ja, im Prinzip auch das, ja, und habt eure gemeinsamen Lebensprojekte. So ist es, glaube ich, schöner ausgedrückt.
Gell? Ja, es ist eine gemeinsame Lebensausrichtung.
Genau. Und bevor wir jetzt da so auch auf eure Lebenswege und da auch nochmal zurückschauen, weil ich finde so, das Leben, klar, wir leben es nach vorne, verstehen es aber oftmals zurück. Und diese Erkenntnisse, und deswegen werde ich auch gern älter, weil es einfach mich um viele Erfahrungen bereichert. Und deswegen zuerst mal der Blick auch noch in eure Kindheit, Gerlinde. Wenn du so an deine Kindheit, Jugend denkst, welche Parallelen zum heutigen Leben siehst du da nach wie vor?
Also, ja, also das nicht aufgeben, wenn was schwierig ist, sondern einfach das Positive an dem jeweiligen Moment zu erkennen und den Fokus auf das zu richten, was gut ist. Also das habe ich in meiner Kindheit schon ein bisschen praktiziert, damals unbewusst und durch die Expeditionen bin ich aber dann draufgekommen, dass ich das in jedem Moment habe ich selber die Wahlfreiheit zu entscheiden, wohin ich meinen Fokus lege und das hat mich nochmal unglaublich bestärkt und gibt mir einfach jeden Moment die Freiheit, selbst zu entscheiden, steigere ich mich jetzt in eine Situation rein oder nicht. Und damals, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, ich habe 5 Geschwister und da war es natürlich oft nicht einfach. Also sehr einfache Verhältnisse, wo wir gelebt haben. Und damals als Kind, ja, von außen haben sie gesagt, boah, das ist echt schwierig und wie einfach und die haben keinen Fernseher und kein Telefon. Aber als Kind habe ich das gar nicht vermisst irgendwie. Wir waren ganz viel draußen. Also auch da rückblickend betrachtet, kann man die Kindheit so oder so erzählen, oder? War so arm, wir haben nicht einmal einen Fernseher gehabt, kein Telefon, oder wir waren ganz viel draußen, haben 5 Freien übernachtet und. Also und so habe ich das wirklich auch in mein Leben, ins Erwachsenenleben mitnehmen dürfen und halt durch die Expeditionen dann wirklich so den wahren Wert erkennen gelernt, sagen wir so.
Genau. Schön, die Wahlfreiheit, das ist ja so Viktor Frankl, das war einer meiner bedeutsamsten Bücher auch und trotzdem Ja zum Leben sagen, gell, wo das genau auch das Thema ist und das finde ich auch immer so schön, das bewusst zu haben, es ist letztendlich ja, meine persönliche Entscheidung und die kann mir in keiner Situation jemand nehmen. Ja, die ist immer verfügbar.
Und wissen tun das die meisten Menschen, wenn man sie einer sagt, sagen sie, ja, genau, stimmt eh, aber dran denken tun sie oft nicht. Und das ist es, das präsent zu haben, wirklich präsent im Moment zu sein und wenn irgendwas kommt an Schwierigkeiten oder Unfreundlichkeit oder was auch immer das ist, da immer bewusst zu haben, ich kann jetzt in dem Moment entscheiden, wie ich darauf reagiere, ob ich darauf reagiere, wie ich darauf reagiere, wo lege ich jetzt meinen Fokus hin. Und das ist irgendwie ja auch ein Stück Freiheit auf jeden Fall.
Du, auch dazu fällt mir gleich ein, wir haben kurz vorher auch schon gesprochen, weil die Karin Kuschnick, die hat eben so ein Bücher, 50 Sätze zum Leben und die sagt auch einen Satz, wer mich ärgert, entscheide immer noch ich. Super. Finde ich auch ganz witzig. Ja. Genau. Manfred, in deine Kinder, da weiß ich gar nicht so viel. Das ist so lustig, weil von Gerlinde durch Bücher und so.
Bitte? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern.
Von der Gerlinde ist das alles so vertraut, halt auch aus Buch und so weiter. Und bei dir, erzähl mal, welche Parallelen siehst du so als Kind und zum jetzigen Leben?
Ja, also eine spannende Frage. Habe ich mich selber noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Aber was ich schon als Kind gehabt habe, ist immer dieses vermittelnde Sein, dieses Harmoniebedürftige, andere zu unterstützen, mit ihnen zu sein, aber auch das Spielerische. Nur, also das Spielerische, viele Jahre in einem Fußballclub gespielt, dieser Teamsport, Mannschaftssport, dass man da gemeinsam gewinnt, das würde ich heute sagen, würde ich heute ein bisschen anders sehen. Also ich habe schon das Spielerische mitgenommen aus der Kindheit. Ich würde aber nicht mehr das Siegen in den Vordergrund stellen, sondern das Bestmögliche zu spielen. Ich wollte damals auch immer gut spielen. Ich wollte immer Freude haben am Spiel, aber auch siegen. Heute würde ich sagen, ich will mein Bestes geben, um dann das Beste gegeben zu haben. Das ist ja auch von Viktor Frankl, der sagt ja, zwei Sportregeln, konkurriere mit niemand außer mit dir selbst und versuche nicht zu siegen, sondern versuche nur dein Bestes zu geben. Und ja, das würde ich heute sehen. Und ich habe als Sechsjähriger, kann ich mich noch ganz genau erinnern, ich war ganz erschüttert, wie man, ich weiß gar nicht mehr, da war irgendwie eine Situation, wir haben damals einen Fernseher gehabt schon und es war nur ein Schwarz-Weiß-Fernseher und da war irgendein Beitrag, dass Menschen mit dunkelfärbiger Haut anders behandelt werden und ich habe nicht verstanden, wie kann das sein, es sind ja alles Menschen und das hat mich sehr, wie soll ich sagen, berührt und das war damals so mein Antrieb, oder der Hinweis, na, ich möchte im Leben alle Menschen immer gleich behandeln, egal welche Unterschiede da sind. Und das habe ich vielleicht so zu einzelnen Situationen gegeben, die mich sehr geprägt haben. Und das war eine davon. Mhm. Das habe ich mitgenommen aus der Kindheit.
Du, und erzählst du auch gleich kurz, so, was waren so deine prägendsten beruflichen Stationen bis hin jetzt zum Yoga-Lehrer oder so? Im Prinzip ja. Lebenslehrer, möchte ich fast sagen. Und da erzähle ich dann auch ganz gern, wo so unsere Wege sich überschnitten haben.
Ja, also natürlich die Bankzeit. Ich war 20 Jahre in einer österreichischen Bank tätig. Da habe ich dich ja kennenlernen dürfen und habe gleich gespürt, deine Möglichkeiten, dein Potenzial, deine starke Antriebskraft, die du gehabt hast. Also die Bank selber hat mir viele Dinge, das Bankwesen hat mir sicher viele Dinge ermöglicht. Damals war es noch anders. Damals war es für den Menschen aus meiner Sicht. Mhm. Und ich habe dann später, so nach 20-jähriger Tätigkeit, habe ich gemerkt, es verändert sich, die ganze Struktur verändert sich und habe mich nicht mehr so wiedergefunden, habe mich selbstständig gemacht. Habe dann auch, so wie du, Seminare in Firmen durchgeführt und habe aber gemerkt, da stoßt man immer wieder auf Widerstand, weil viele Mitarbeiter kommen nur, weil der Chef gesagt hat, oder die sollen was lernen und sollen ganz einfach verändert werden. Oder der Chef hat einen Widerstand gehabt, dass ich gewisse Dinge halt vielleicht so vermittelt habe. Und dann im Zuge meiner Yoga-Lehrerausbildung habe ich nach der Yoga-Lehrerausbildung habe ich mein erstes Yoga-Seminar gegeben, freies Seminar. Und da habe ich von mir gespürt, boah, das ist genau das, was ich machen möchte. Die Leute kommen, weil sie kommen wollen, weil sie was vielleicht verändern wollen, erfahren wollen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich relativ rasch umgestellt von innerbetrieblichen Seminaren auf externe Seminaranbietung sozusagen und habe nur meine Yoga-Seminare gemacht. Also das war so mein Schlüsselerlebnis oder Schlüsselerfahrung. Und seitdem bin ich eigentlich in dem Bereich tätig.
Und da muss ich natürlich dazu sagen, viele verstehen ja unter Yoga nur das körperliche Yoga, aber das ist ja noch so viel mehr. Also der Manfred hat sich da ein bisschen spezialisiert auf das Jana-Yoga und das ist Yoga der Selbsterkenntnis. Da geht es ganz viel um Bewusstseinsentwicklung. Und das ist deine ganz große Stärke, wenn ich das noch sagen darf. Und das ist auch immer so schön zu beobachten, wie bereichert und verändert dann Menschen da weggehen und das auch in die Welt bringen. Und es rufen natürlich auch viele an, wenn sie irgendwelche Lebensthemen haben, da kommt sein Coaching natürlich auch wieder voll zum Einsatz. Und das ist halt einfach schön, weil sie das so multipliziert und da immer mehr Menschen Ja, erstens dann noch suchen, weil es einfach merken, so in dem Hamsterrad, wie viele Menschen drin sind, wollen sie einfach nicht mehr sein, sie möchten was verändern. Und da ist halt das natürlich eine, aber sehr, sehr wirkungsvolle Möglichkeit, eben ja irgendwas zu verändern, so wie du das auch gemacht hast.
Ja.
Und Stationen, so wie du gesagt hast, also die Stationen waren fließend, da sind immer wieder andere Dinge dazugekommen. Es war nicht so jetzt, boah, das ist der Punkt, wo sich massiv viel verändert hat, sondern es war, ich war immer auf der Suche, was sind die effektivsten und wirkungsvollsten und hilfreichsten Möglichkeiten, körperlich wie mental, emotional und auch spirituell zu wachsen. Und da sind halt immer so einzelne Bausteine im Laufe der Zeit dazugekommen. Ein Baustein ist zum Beispiel The Work von Kathy Byron.
Schön, ja.
Unglaublich.
Also ist Glaubenssatzarbeit, ne? Oder wie würdest du das beschreiben?
Glaubenssatzarbeit, ja. Selbst, ja, es ist selbst, ich würde so sagen, NLP-Ausbildung, über die NLP-Ausbildung habe ich auch sehr viel gelernt. Da geht es ja auch, NLP wird manches Mal so negativ gesehen, aber NLP heißt nichts anderes, wie kann man den inneren Zustand verbessern oder schöner machen. Also ich habe es immer so verglichen, NLP macht die Welt bunter, heller. Kathy Byron transformiert sie, das heißt durchleuchtet sie. Mhm. Also, und die Kathy ist also mit ihrer Vier-Fragen-Methode und natürlich der Umkehrung unglaublich wirkungsvoll. Aber ich habe auch gemerkt, dass die das Hinspüren, nämlich, und das macht ja die Kathy, sie sagt oft Meditation dazu, ganz wesentlicher Beitrag ist. Ja. Also Kathy Byron zum Beispiel, oder was die Ernährung betrifft, Anthony William ist auch unser Guru sozusagen diesbezüglich. Und ja, gibt's halt einige.
Ja, gibt's einiges und sehr schön ganzheitlich. Und das ist auch das Schöne, finde ich, auch wenn wir dann nachher in die Zukunft blicken, dass das ja immer weitergeht. Das ist ja, diese Entwicklung ist ja nach oben hin offen und das finde ich auch immer ganz spannend. Mhm. So, jetzt löse ich nochmal auch kurz auf, was mich so stark geprägt hat und auch die Erinnerung. Das war bei einem Mitarbeitergespräch. Ich war damals in der Einsatzgruppe. Ich habe das sehr genossen. Also das war in der Bank auch so eine Gruppe an Mitarbeitenden. Die meisten haben das nicht sehr geliebt. Ich habe es geliebt, ja, dass man da halt in Filialen, wo gerade Not am Mann oder an der Frau war, ist man dort hingekommen, beziehungsweise ich dann auch oft, wenn die jeweilige Filiale nicht so gut im Vertrieb war, dann habe ich dort ein bisschen frischen Schwung reingebracht. Und du warst halt für diese Einsatzgruppe, hat das damals genannt, geheißen, verantwortlich. Und da war so ein Mitarbeitergespräch und ich war da erst 1 oder 2 Jahre in der Bank. Und du hast mich so gefragt, ja, wohin möchte ich denn und was sind so nächste Schritte? Und ich wollte unbedingt Trainerin werden. Das kommt auch so. Ich wollte schon als Kind Volksschullehrerin werden, ja. Und wie ich dann den allerersten Tag in der Bank hatte, da war ja eine Trainerin, die da gestanden ist und uns da willkommen geheißen hat. Und so, und da bin ich dort gesessen und habe mir gedacht, diesen Job will ich einmal haben. Und so, und dann habe ich dir halt nach 1,5 Jahren oder was in der Bank gesagt, ja, ich möchte Trainerin werden und habe mal gedacht, okay, das ist dann in 10 Jahren irgendwann noch so weit. Und du hast gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Was habe ich gesagt, ja, aber was soll ich trainieren? Und dann hast du gesagt, ja, was machst denn du gerade in der Bank hauptsächlich? Habe ich gesagt, ja, an der Kasse arbeiten und verkaufen. Dann hast du gesagt, na, genau das trainierst du dann einfach. Und wir melden dich jetzt an zur Trainerausbildung. Und das war für mich so, wow, ja, also und hat jetzt mein Leben natürlich, weil, also ich habe dann so viele Seminare gehalten und gehe da so auf und sehe da eben auch, also ich würde jetzt nicht mehr Volksschullehrerin sein wollen, aber diese Seminare zu halten und damit Menschen, ja, eben Impulse zu vermitteln, das finde ich schon besonders. Und ich habe jedes Fachseminar auch ganz stark so mit Haltung, mit Impulsen, mit Inspiration verpackt. Und wir haben ja viele Seminare auch gemeinsam gemacht, also in Richtung Persönlichkeitstraining, Bildung. Also das war eine tolle Zeit auf alle Fälle.
Ja, danke. Ja,
war toll.
War mir gar nicht so bewusst damals.
Ja, das denke ich mir. Ja, genau. Ja, das ist schön, ja. So, Gerlinde.
Ich finde das ganz spannend, wenn ich das nur kurz sagen darf, weil es geht ja beide in dieselbe Richtung, jeder in seinem Bereich, aber es geht Unterstützung, Impulse geben und dass sie die Menschen wohlfühlen, dass es ihnen gut geht und ihre Potenziale entfalten, genau. Oder?
Ja, und weißt du, eins dazu noch, das wird mir auch so bewusst. Also ich bezeichne dich jetzt rückblickend absolut als meinen Mentor. Mentor ist für mich so etwas, dass dir jemand was zutraut zu einem Zeitpunkt, wo du das selber noch nicht tust. Ja, und das deswegen erzähle ich, wenn ich von dir erzähle, halt immer so, sag, das war mein erster Mentor, der Manfred. Und ich bin jetzt selber, also ich habe aktuell, glaube ich, 7 oder 8 Mentees, die ich gerade begleite. Viele mit Migrationshintergrund, viel auch im Business-Bereich, da sage ich dann eher so Business Angel. Also einfach Menschen zu unterstützen, ja, die es gerade brauchen in unterschiedlichsten Formen. Und das ist mir auch echt eine Herzensangelegenheit. Ja. Ich persönlich bin jetzt nicht so gut eingesetzt, weiß ich nicht, dass ich jetzt Menschen pflege vielleicht oder so in dem Bereich. Das machen ja auch viele. Ne? Aber das ist dieses Mentoring, das finde ich ganz schön. Und es beginnt mit Jugendlichen bis Erwachsene. Und ja, das ist schön.
Jeder in seinem Bereich, oder?
Jeder in seinem Bereich, genau. Gerlinde, zu deinem Bereich. Wie würdest du so deine wichtigsten Lebensstationen bezeichnen? Sind das jetzt die 14 8000er Gipfel für Gipfel? Na, wahrscheinlich nicht alle so, ja, aber ein, zwei waren, glaube ich, besonders prägend.
Also ich habe schon viele wichtige Stationen gehabt. Also eine Station ganz bestimmt, dass ich die Ausbildung zur Krankenschwester damals gemacht habe. War ganz wichtig für mich, habe ich auch aus tiefstem Herzen wollen und damals aber schon der Wunsch, irgendwann Profi-Bergsteigerin zu werden und dann eben den Schritt zu wagen, obwohl mir das niemand zugetraut hat, aber ich habe mich damals gar nicht so gekümmert getrun. Ich bin noch ganz mit Leichtigkeit dran gegangen, habe mir gedacht, wenn ich es nicht probiere, dann werde ich nie wissen, ob das funktioniert und was ist das Schlimmste, was passieren kann, nämlich, dass es nicht funktioniert. Und dann habe ich immer nur die Möglichkeit, was anderes anzugehen oder wieder zurück in meinem Beruf als Krankenschwester. Also das war sehr einschneidend für mich damals. Und dann natürlich, ich muss schon sagen, jede einzelne Expedition, ich habe das, was ich am liebsten tue, nämlich Bergsteigen aus tiefstem Herzen, das hat mir niemand angeschafft oder gesagt, du mach das, weil du kannst berühmt werden oder sonst was, sondern das habe ich aus tiefer innerer Begeisterung gemacht. Und wie du das vorhin schon gesagt hast, wenn der innere Antrieb da ist und ich das wirklich von Herzen tue, wenn die Hingabe dazu da ist, dann gibt's einen Weg. Und auch wenn er schwierig und steinig ist. Und der war bei mir auch oft schwierig und größte Herausforderungen und echte Rückschläge in verschiedenen Expeditionen und wunderschöne, positive Erfolge und dann wieder total unten. Und ich möchte nichts davon missen, so tragisch das manchmal war, weil genau das hat mich alles geprägt und ich habe dadurch lernen dürfen, wie aus echten tiefen Momenten wieder rauskommen und das Leben geht weiter und es geht immer nur darum, Akzeptanz dessen, was ist und das Beste geben und Dinge, die ich nicht verändern kann, die Güts einfach anzunehmen und trotzdem positiv ausrichten und das muss ich sagen, habe ich schon alles tatsächlich durch die Expeditionen lernen dürfen und ganz prägend, ich könnte gar nicht wirklich. Ja, natürlich der K2, der war für mich der prägendste, weil ich da so viele Versuche gebraucht habe oder das war halt mein Weg, dass ich da nicht hingehe und raufkomme und einen Gipfelerfolg habe, sondern dass ich genau diese Rückschläge braucht habe, die teilweise echt tragisch waren. Und
wie oft hast du das? Hat das
ja, schon 4 Expeditionen und 7 Versuche. Und erst beim 7. Versuch habe ich mit meinen Teamkollegen gemeinsam am Gipfel stehen dürfen und wir sind oberste Priorität wieder gut nach unten gekommen. Und das war dann zum Schluss schon, also ich habe immer mein Bestes gegeben, aber oft war es halt so, dass dieser Berg nicht wollte, dass ich da am Gipfel stehe. Und jedes Mal, wenn ich aber zurückgekommen bin und gut zurückgekommen bin mit meinem Teamkollegen, dann war das dennoch für mich eine positiv erfolgreiche Expedition, weil ich habe viel gelernt und habe mein Bestes gegeben da oben und die Umstände haben es halt einfach für mich aus meiner Sicht nicht zulassen oder ich habe einfach die Entscheidung getroffen, umzukehren, weil das Risiko zu groß war. Also auch die Risikoabwägung habe ich durchs Bergsteigen voll lernen dürfen. Und beim 7. Versuch, und das muss ich sagen, das hat mich auch rückblickend das Das ist so schön, weil es hat kein einziger Mensch daran geglaubt, dass wir das schaffen können. Und es hat mich da förmlich hingezogen. Und jeder hat gesagt, Wahnsinn, jetzt hat sie es 6-mal nicht geschafft auf der leichteren Südseite und jetzt probiert sie eine noch schwierigere Route. Und ich habe dann genau geschaut, mit welchen Teamkollegen kann ich diese Unternehmung angehen. Passt das nicht nur körperlich, sondern vor allem auch zwischenmenschlich. Das ist mindestens genauso wichtig wie die ganzen technischen Fähigkeiten, das ganze Know-how, alles, was man braucht da. Die Struktur, dass man systemisch alles gut, systematisch alles gut plant und so weiter. Aber wenn das Zwischenmenschliche nicht stimmt, dann hilft das alles nichts. Und von dem her hat es mich da richtig hingezogen. Und dass man das dann über diese schwierige Route, wo nur wenige Besteigungen hat, bisher schaffen haben dürfen. Ich sag das, Carina, das war für mich, wie ich da zurückgekommen bin, das war so eine tiefe Freude. Gar nicht irgendwie der Gedanke, jetzt habe ich es einer gezeigt und das habe ich gar nicht gedacht, sondern einfach nur danke, 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 dass ich das jetzt so schaffen habe dürfen. Es war halt dann schon, muss ich sagen, für mich ein Höhepunkt, ja. Nämlich auch die Botschaft für mich selber und auch für andere nicht aufgeben. Es gibt einen Weg, wenn ich es aus tiefstem Herzen will. Und ich muss halt stark reflektieren und schauen, wie kann ich es anders machen. Jetzt hat es so nicht funktioniert, was gibt es sonst für einen Weg? Und das tragt mir eigentlich durchs Leben. Also es gibt im täglichen Leben nichts, wo ich mir denke, wow, das ist jetzt unüberwindbar oder nicht schaffbar. Ich meine, ja. Wirst du erkennen, denke ich.
Ja, das ist schön. Und weißt du was, ich finde, wahrscheinlich macht es genau das auch erst so, so, so besonders, weil es eben nicht beim ersten Mal geklappt hat. Ich glaube, das hat eine ganz andere Wertigkeit jetzt auch noch einmal bekommen, wenn man da 7 Anläufe braucht, gell? Ich könnte, glaube ich, ein eigenes Buch darüber schreiben, was mich so fasziniert an deinem Weg, ja. Aber also mit ein paar Punkte, die mir jetzt auch was du erzählt hast, die mich so wirklich faszinieren. Das eine, so wie du jetzt gesagt hast, mir kommt so vor, als wärst du machst die Dinge einfach für dich. Du hast nicht in einer Minute für die Presse, für einen Zeitungsartikel, für irgendwelche Sponsoren oder so, sondern du machst das rein für dich, du willst niemandem was beweisen. Ich glaube, wenn man da so bei sich ist, das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen Erfolg und Erfüllung. Erfolg hat oft so noch mit außen was zu tun und Erfüllung ist dann rein für dich. Also das wirklich so durchzuziehen, ist großes Kino, weil ich glaube, da steckt viel dahinter, eben mit Sponsor oder auch Sponsorgelder, nicht nur Sponsorgelder, sondern generell, ja, und dann Expeditionen auch mal wieder abzubrechen und so weiter. Also ich glaube, das ist eine irre Dimension, weil wir sagen oft so, weißt du, in der Beratung sagen wir oft ganz gern Nein sagen. Ist eine ganz wichtige Kompetenz. Also beispielsweise nicht den ersten Franchise-Interessenten auch gleich als Partner zu nehmen, sondern auch zu schauen, passt das zwischenmenschlich? Weil nur wenn er die fachliche Kompetenz hat, ist das oft viel, viel, viel zu wenig für eine langjährige Partnerschaft. Genau. Ne? Also auch das, was du gesagt hast, das Zwischenmenschliche fürs Team, weil ich denke, bei Sonnenschein ist das Zwischenmenschliche schneller mal in Ordnung, aber viel wichtiger, wie schaut es aus, wenn es regnet, Gewitter oder sonst irgendwas aufziehen, dann unterscheiden sich so die menschlichen Charakterzüge oft.
Ja, bestimmt.
Also es ist ganz viel da dabei, aber ja, also der K2, schön, dass es so so ausgegangen ist. Und das war, glaube ich, auch der letzte, der dann sozusagen auf der 14.
Genau,
war, gell?
Genau, ja, das genau. War dann der letzte, der 14.
Mhm. Weißt du, was auch noch dazu kommt bei mir, ist dieses, was du auch in meinem Podcast hast du das gesagt, diese Routine-Tätigkeit trotzdem voll achtsam zu machen. Und da habe ich so, und das erzähle ich auch so oft, dieses Beispiel, was du jetzt bringst, weil wenn du halt mal auf 7000 Meter deinen Rucksack irgendwo falsch abstellst und er fällt runter, dann ist das das Todesurteil, ne?
Genau. Genau, das ist natürlich auch im Yoga drum, wir ergänzen uns so gut, weil das ist im Yoga ein ganz ein starkes Thema, die Achtsamkeit und die Präsenz. Und die ist halt am Berg überlebensnotwendig. Und gerade wenn man so routiniert ist und man jahrzehntelang vielleicht schon immer das Gleiche macht und ja, kann ich. Und mit Steigeisen bin ich da schon 100.000 Mal rauf und das. Und genau dann schleicht sich vielleicht oft so ein ein kleiner Fehler ein, beziehungsweise eine Unachtsamkeit, die dann ja in den Tod führen kann. Und das habe ich leider bei Kollegen manches Mal auch erlebt, gesehen. Und so tragisch das ist, und ich frage mich dann immer, was hat das jetzt für einen Sinn, dass der da abgeschützt ist? Und wenn es der Sinn ist, dass ich da jetzt was lernen kann oder andere Menschen was lernen können, genau diesen Fehler nicht zu machen. Und je mehr ich weiß, desto achtsamer und präsenter versuche ich zu sein. Und das zieht sich durchs tägliche Leben, dass man das bestmöglich praktizieren. Aber wenn wir auf einer kleinen Bergtour unterwegs sind oder einmal auf 7000 Meter, das ist ganz entscheidend. Und das kannst du ins tägliche Leben natürlich runterbrechen und
super transferieren, ja. Du, und sag, du warst ja auch einmal echt, also ich glaube, das war so die Situation, wo du dem Tod am nächsten warst bei dem Lawinenunglück. Hast du da rückblickend auch irgendwo jetzt schon so, was ist die positive Seite daran, das zu überleben? Und kannst du es auch gern kurz erzählen, wie das war?
Ja, das war ja 2007, ist schon lange her, da am Dalagiri. Da war ich halt das erste Mal wirklich mit meinen eigenen, also mit meiner eigenen Vergänglichkeit konfrontiert, muss ich sagen, wo ich von im Zelt der liegend von einer Lawine mitgerissen worden bin und zwei spanische Bergsteiger, liebe, damals schon liebe Freunde von mir im Nebenzelt, haben das nicht überleben dürfen. Und ich habe tatsächlich nur eine Atemhöhle gehabt und habe den Klettergurt schon angehabt, an den ein Messer gegangen ist. Und ich habe immer so ein Notfallmesser mit dabei und habe dann tatsächlich mit einer Hand dieses Messer vom Gurt noch irgendwann nehmen können und habe dann das Zelt aufgeschlitzt. Und da war dann schon so ein Moment, wo ich wirklich Todesangst gehabt habe. Da habe ich mir gedacht, und jetzt womöglich der Stick geht. Und es war aber auch spannend, weil ich war nicht in Panik, ich kann es nicht genau sagen, weil ich habe eh keine Wahl gehabt in dem Fall. Entweder mache ich das jetzt oder sonst ersticke ich so irgendwann, weil irgendwann ist vorbei mit der Atemhöhle, ich kann nicht ewig da bleiben. Und ich habe gewusst, da ist niemand, der mich da befreien wird, obwohl ich nicht gewusst habe, wo die Spanier sind, aber ich habe mir gedacht, dass die wahrscheinlich auch mitgerissen hat. Und dann ist tatsächlich Schnee reinkommen und ich habe den Arm rausgesteckt und dann ist frische Luft reinkommen und ich habe mich dann irgendwie aus dieser Lawine wie durch ein Wunder eigentlich befreien können und habe dann eben feststellen müssen, dass zwar der Spanier da nicht so ein Glück gehabt haben wie ich. Und das war natürlich schon tragisch. Im Außen, die Leute haben gesagt, ja, was müssen da unbedingt hin? Das hilft mir alles in dem Moment nicht. Ja. Ist halt unsere Passion und das Leben hat halt ein Restrisiko. Wir versuchen, so gut es geht, das Restrisiko in jedem Moment im täglichen Leben zu minimieren, aber ich möchte mich auch nicht von irgendeiner Angst leiten lassen, weil sonst lebe ich nicht mehr wirklich, oder? Und damals habe ich mich dann ganz viel mit dem Thema Leben und Vergänglichkeit auseinandergesetzt und habe dann eigentlich dadurch gemerkt, also ich bin ja dann gleich wieder auf Expedition aufgebrochen, was ja niemand verstehen hat können, meine Familie am allerwenigsten, die haben glaubt, ich höre jetzt auf mit dem Bergsteigen, zumindest mit dem Höhenbergsteigen, und ich habe nur daran gedacht, wie ich das bestmöglich verarbeiten kann. Es ist passiert und wie ich dann wieder auf Expedition war, 3 Wochen später im Karakorum unterwegs, habe ich gemerkt, auf einmal war so der Satz da, okay, es ist passiert und ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Und das, was ich nicht mehr verändern kann, ich muss das akzeptieren, integrieren und trotzdem nach vorne schauen. Und so banal das klingt, aber mir hat das enorm viel geholfen. Mhm. Und auch so das wirklich wieder ins Leben zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass ich die bestmöglichen Entscheidungen treffe und ein Restrisiko bleibt immer und überall. Und wie der Manfred immer so schön sagt, das Leben ist immer für dich und nicht gegen dich. Und das gilt sich wirklich immer wieder herzuholen. Mhm.
Ja, also die Einstellung und ich habe manchmal so, dass ich mir denke, okay, ich bin jetzt, also wenn jetzt ein Rückschlag ist, ja, in derselben Minute weiß man ja noch nicht, was das bringen soll. Aber ich denke dann immer so, okay, ich bin jetzt schon gespannt, wenn ich dann erfahre, was der Sinn dahinter sein soll, dass das jetzt passiert. Ja. Und ich habe letztens auch einen schönen, das war auch in irgendeinem Podcast-Interview, da hat jemand gesagt, Angst verhindert nicht den Tod, aber das Leben.
Genau.
Und das finde ich auch ganz, ganz schön, gell? Wenn man jetzt so super ängstlich durchs Leben geht, das wäre auch eine Katastrophe, ja? Auch wenn man.
Da wird man von der Angst gelähmt, gell?
Ja, genau. Manfred, was sind so die Learnings jetzt aus eurer Partnerschaft? Also, wo lernt ihr tagtäglich voneinander? Und wo habt ihr vielleicht aber auch, weil das finde ich oft auch ganz spannend, komplett andere Einstellung oder Grundeinstellung dazu?
Also so gleich vorweg, komplett andere Grundeinstellung, glaube ich, haben wir nicht.
Gibt es nicht. Oder Themen, vielleicht gibt es ab und zu ein Thema, wo du sagst, na, da blickt man mindestens jetzt von Beginn an einmal anders drauf.
Na, also mir fällt da nichts ein diesbezüglich.
Ja, nicht.
Also wir haben eine ziemlich ähnliche Ausrichtung. Nicht nur von dem, was wir im Leben noch schaffen möchten, schaffen nicht im Sinne von erreichen, sondern in die Welt bringen wollen, von der Ausrichtung her, als auch von den höchsten Werten her. Die sind ziemlich ident mit Ahimsa, nicht verletzen. Die Gerlinde sagt immer, na, ist egal, sie lässt es, weil das Wichtigste ist, dass alles in Ordnung ist sozusagen. Ja. Also komplett andere Ausrichtung haben wir nicht. Ich glaube, wir unterstützen uns gegenseitig, ich sage es jetzt aus meiner Sicht, dass wir uns befreien von den Emotionen, die wir ja haben, die werden wir wahrscheinlich ein ganzes Leben lang haben, aber solange die hochkommen, befreien wir uns davon. Wir wissen, dass unsere Emotionen dem jeweiligen gehören, also meine Emotionen gehören mir, die bei Gerlinde weiß, dass ihre Emotionen ihr gehören, somit weiß ich auch, wo ich nachschauen darf, wenn ich Emotionen habe, dass ich nicht beim anderen nachschauen muss, sondern ich habe die Möglichkeit, bei mir selbst eine Arbeit durchzuführen, und von dem her haben wir keine unterschiedliche Ausrichtung, sondern eine gegenseitige Unterstützung diesbezüglich, oder?
Wir haben auch jeden Tag, kann man fast sagen, wenn wir zusammen sind, weil wir sind ja, also ich reise ja immer wieder mal viel zu Vorträgen oder so, aber wir tauschen uns jeden Tag aus und irgendwie haben wir jeden Tag zumindest ein paar Minuten irgendwie inspirierendes Gespräch, und schön. Das ist schon sehr wertvoll, was der Manfred gerade gesagt hat mit dem The Work von der Katie Byron, und dadurch, dass wir das beide kennen,
praktizieren,
erleichtert das in einer Beziehung enorm viel, ist unglaublich, also das ist wirklich Gold wert, muss man sagen, und vielleicht voriges Jahr, darf man das kurz erwähnen, aber der Manfred hat voriges Jahr einen ganz schweren Unfall gehabt, einen Kletterunfall, und ich glaube, das war auch nochmal spannend eigentlich, das so in der Partnerschaft zu erleben, genau.
Also bei dem Unfall habe ich ganz einfach viele Knochenbrüche gehabt, und man hat nicht genau gewusst, wie sich das entwickelt, ob da überhaupt das Leben in dem Körper weiter stattfinden wird. Es war dann aber schon nach ein paar Wochen klar, das Leben wird weiter stattfinden. Und aber ich habe die ganze Zeit eigentlich, und das ist auch das, was uns stark verbindet, das Leben ist immer für dich. Mhm. Auch in dem Moment habe ich, also ich hätte den nächsten Tag hätten wir gemeinsam ein Seminar gehabt, aber ich bin da am Boden gelegen, es war in der Kletterhalle, und bin am Boden gelegen, und die Gerlinde war nicht dabei, und ich wusste, okay, das Seminar müssen wir absagen, ich hoffe, die Gerlinde findet alle Daten, weil das ist ein bisschen schwierig, Computer und Gerlinde ist nicht so kompatibel. Und der zweite war, okay, liebes Leben, du möchtest mal was lernen. Okay, bin bereit dafür. Ich weiß zwar noch nicht für was, so wie du vorhin das gesagt hast, aber es wird schon für was gut sein. Und ich muss sagen, das gut vorbereitet zu sein, du hast es eingangs erwähnt, Dieter Lange sagt, das ist so ein Spiel des Lebens. Halt mich da eher so einen Kurt Depper-Wein, der sagt, das Leben ist ein ist eine Schule. Du hast das Erdenkleid an.
Schuluniform.
Der Körper ist die Schuluniform. Irgendwann legst du die Schuluniform dann ab und dann geht's wieder zur nächsten Schuluniform. Aber das, was du in dem Leben zu tun hast, ist eigentlich zu lernen. Und nachdem ich das so oft in unseren Seminaren vermitteln durfte, habe ich das so integriert gehabt, dass ich das in dem Moment gehabt. Ich habe nie damit gehadert. Es war nie eine Frage von, warum mir oder wieso ist das passiert oder was auch immer, sondern aha, das Leben will mir etwas lernen und das Leben möchte vielleicht auch dem Umfeld etwas lernen. Ja, voll. Und das Umfeld lernt ja dann automatisch mit. Es hat so viele schöne Ereignisse im Anschluss gegeben. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile sehr dankbar, dass es so passiert ist. Ich habe noch einen Schub in Richtung Lebensfreude bekommen durch diese Situation. Und es ist ganz einfach, ja, alles immer für dich. Nur in dem Moment, das zu sehen, ist halt die große Herausforderung. Und was ich gelernt habe, wir haben ja auch so einen Übergang noch zu absolvieren, weil wir stellen ja immer das Leben mit dem Tod gegenüber, aber in Wirklichkeit ist nicht Leben und Tod, die sind nicht die Gegensatzpaare, sondern Geburt und Tod. Und das Leben findet dazwischen und danach statt. Jetzt ist die Frage, was passiert im Übergang zwischen dem körperlichen Leben und danach? Und auf den Tag sollte man gut vorbereitet sein, ne? Sagen die, nicht nur die Yogis, sondern alle großen Meister. Und alles, was wir jetzt machen, dient eigentlich dazu, gut vorbereitet zu sein auf den letzten Abend, weil mit dem beschäftigen wir uns relativ wenig. Wir setzen uns relativ wenig mit dem Tod auseinander, weil wir sind ja nicht betroffen, aber in Wirklichkeit ist nur eine Frage der Zeit. Ne?
Absolut. Genau. Sag mal, und auf den Seminaren, die ihr da macht, also Gerlin, du hast auf der einen Seite Vorträge, wo du Keynote-Speakerin bist in vielen Unternehmen. Da erzähl kurz, worum es da geht und dann schauen wir uns auch an, gerne, was ihr bei den offenen Seminaren anbietet.
Also bei den Firmenvorträgen, da geht's in erster Linie, also habe ich Beispiele drin von meinen Expeditionen und wie ich es vorhin eingangs schon erwähnt habe, geht's da ganz viel um eben die tiefe innere Begeisterung, die Hingabe, das hundertprozentige Commitment zu dem, was man tut, dass man nicht in Widerstand geht, auch wenn es voll schwierig ist, sondern dennoch schaut, dass man das mit Freude meistert, weil das ist halt Teil des großen Ganzen oder das, wo man hin möchte. Und ja, es geht um Teamfähigkeit, gut funktionierendes, respektvoller Umgang untereinander. Und da bringe ich halt viele Beispiele um die detaillierte Planung und die akribische Vorbereitung, die bei einer Expedition genauso wichtig ist wie in jedem Unternehmen, aber auch im Familienteam letztendlich. Ja. Es geht um Willensstärke, um Durchhaltevermögen, Disziplin, Geduld, auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist ganz entscheidend, auch darüber spreche und eben auch über, wie ich Rückschläge verarbeite, wie ich da durchgehe, da gestärkt herausgehe, Akzeptanz dessen, was ist und das ruhig und gelassen bleiben auch in den schwierigsten Momenten, das ist
und ganz geduldig. Entscheidend. Das habe ich von dir auch, weil das kann ich noch nicht so gut.
Genau, geduldig zu sein, Geduld, Willensstärke, genau, das sind alles so Themen. Und das ruhig und gelassen bleiben, sich nicht in eine Situation reinsteigern, weil das zieht nur Energie. Da habe ich dann auch immer passende Beispiele dafür, immer vom Berg. Und ja, und letztendlich haben das Vertrauen in die eigene Intuition, also das nach innen gehen, in die Stille gehen. Ich spreche auch über Meditation, also ich spreche dieses Thema tatsächlich an. Viele Jahre habe ich mir das gar nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, in jungen Jahren, ich habe 2003 schon begonnen zu meditieren, habe ich mir gedacht, dann will ich in so eine esoterische Ecken gesteckt, das lasse ich lieber, aber es tut mir gut. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na, völlig egal, mir hilft das, warum soll ich das nicht teilen, auch in meinen Vorträgen. Und mittlerweile sind ganz viele Menschen offen dafür und viele Menschen meditieren oder man kann es ja auch anders nennen, einfach stiller sitzen, nach innen gehen, Ruhe einkehren lassen. Einfach einmal die Gedanken im Geist zur Ruhe bringen, um das geht es letztendlich. Und das sind alles solche Themen, über die spreche ich.
Ja, die im 1:1 ins Unternehmertum, natürlich ins Franchising das, und ins Leben einfach super relevant sind. Du, ganz konkret, das habe ich mir zuerst gedacht, weil du gesagt hast, für die letzte Expedition, also für die, letztendlich letzte, für die 7. Expedition K2, hast du dir so ganz genau das Team auch ausgesucht. Mhm. Aber wie bist du da vorgegangen? Also wie hast du gewusst, das sind jetzt genau die richtigen
Kollegen.
Kollegen, ja, vom für den Berg.
Also ich hab die Kollegen vorher schon gekannt, beziehungsweise ich habe die auf Expedition immer wieder getroffen, wo die zur selben Zeit zum Beispiel auf der K2 Südseite unterwegs waren, der Vasili und der Maksut, Kasache und der Russe damals, also der Russe, der schon lange in Kasachstan lebt. Und ich habe gesehen, wie die auf 8000 Meter ruhig bleiben können, sie nicht reinsteigern, wo andere Bergsteiger total herumgeschrien haben und so. Und die waren ganz gelassen, ruhig und nicht irgendwie was zerreden, sondern ganz klare, ruhige Aussagen, so ist nur das Nötigste, wie gesprochen. Solche Kollegen braucht es da, die nicht da irgendwie und auch nicht voll das Ego heraushängen lassen. Das war mir auch ganz wichtig, dass wir wirklich auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind. Wir sind alles Profi-Bergsteiger und können wir respektvoll, ruhig und sachlich auch miteinander sprechen, wenn es um gewisse Themen geht. Und auf das habe ich alles geschaut und das habe ich schon kennenlernen dürfen bei genau diesen Menschen am K2 oder beim Tarek auch am K2, Tommy Heinrich, die habe ich in Kathmandu schon öfter getroffen, wir haben uns viel ausgetauscht und aber auch am Berg erlebt, das war mir ganz wichtig. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, oft, wenn Sonnenschein ist und alles gut ist und man sitzt da in Kathmandu bei einem guten Talbad, dann kann eh alles friedlich und ruhig sein, aber wirklich zeigen tut sich das in den extremsten Situationen, wenn einmal alles genau nicht so läuft, wie man es vorstellt und wünscht, dann zeigt sich der wahre Charakter und die wahren Stärken und um das geht's. Und es hat hundertprozentig gepasst.
Also
es
toll.
Ein Lotto-Sechser mit den Teamkollegen.
Schön. Du, und in euren gemeinsamen Seminaren, also im offenen Seminar, dass man doch wirklich die Offenheit mitbringt, sich zu verändern, was bietet ihr da an?
Ja, oftmals ist, wenn man sich zum Beispiel zu Yoga und Bergwandern anmeldet, gar nicht so bewusst, was da eigentlich mit Yoga alles gemeint ist und die Offenheit zur Veränderung ist nicht immer gegeben. Ne? Jeder Mensch hat sein eigenes Thema und so weiter. Aber man wird halt konfrontiert mit gewissen Glaubenssätzen und hat dann die Möglichkeit, darüber nachzudenken oder darüber zu reflektieren oder mit uns zu reden, so dass man das Leben vielleicht ein bisschen leichter sieht. Es geht immer darum, dass man zur Eigenverantwortung kommt, dass man sieht, was ist eigentlich mein Teil, was kann ich wirklich beeinflussen und was ich wirklich beeinflussen kann, sind, du hast ja schon gesagt, nicht die anderen, die schaffen wir nicht, wir haben schon oft probiert, über viele Jahre im Partner oder Kollegen oder Partner. Und was wir nicht beeinflussen können, sind äußere Strukturen wie das Wetter oder auch was gerade sich in der Welt abspielt. Wir können das alles nicht verändern. Das heißt nicht, dass man nicht für das einstehen kann, was man in sich hat. Was man verändern kann, ist halt die innere Welt, das, was man für Ansichten hat, für Glaubenssätze hat, was man für welche Haltung man hat, gewissen Dingen, welche Werte man hat. Also heute kann man beeinflussen. Man kann nicht einmal den Körper hundertprozentig beeinflussen. Das wissen wir alle. Manche Menschen ernähren sich absolut gesund und bewegen sich und der Körper wird trotzdem krank. Aber wir haben die Möglichkeit, den Körper zumindest bestmöglich zu unterstützen, dass er lange als Erfahrungsinstrument, so wie es der Kurt Tepperwein sagt, zur Verfügung steht. Und da geben wir halt auch unsere Erfahrungen weiter diesbezüglich, was kann man tun, um den Körper bestmöglich zu unterstützen, dass er lang gut zur Verfügung steht, dass er uns nicht ablenkt von den wesentlichen Dingen und nämlich von der Erfahrung des Lebens.
Und wir haben zum Beispiel eben immer Verbindung Yoga mit Bergwandern, wie du gesagt hast, Yoga mit Klettern, einen bewussten Jahreswechsel gestalten wir immer, der ist auch immer voll schön und auch zu sehen, dass da schon ja immer bereichert nach Hause gehen. Und dann, wir haben ja einen Verein gegründet, machen wir auch noch Reisen nach Nepal, also halt, das sind so Experimentierreisen, nennen wir das, oder Unternehmungen, sagen wir so.
Gemeinsame Unternehmungen.
Genau, gemeinsame Unternehmungen. Und da waren wir jetzt schon ein paar Mal auf einen 6.500er und das mit Menschen, die teilweise noch nicht höher wie 3000 Meter waren. Und das ist halt dann auch ganz bewusst, die kriegen nur rein pflanzliche Ernährung, kein Alkohol in der Zeit, 3 Wochen, dann jeden Tag in der Früh eine Meditation angeleitet von Manfred, Ausrichtung für den Tag und am Abend tun wir dann reflektieren, wenn wir in der Lodge sind oder im Mannschaftszelt sitzen und dann halt auch so, die Besteigung und das Weitersteigen ins Unbekannte und vollkommen raus aus der Komfortzone für die meisten, nämlich mit der Einfachheit, mit dem wenigen reduzierten Gepäck, was wir mit dabei haben, da ganz Großes erfahren und erreichen erfahren zu dürfen. Und das ist wirklich immer ganz besonders, muss ich sagen.
Und gleichzeitig tut man was Gutes, weil das, was an Beitrag zur Verfügung ist, fließt dann ins Schulprojekt.
Genau.
Also das ist für alle Beteiligten, für die Nepalesen gut, für die Leute, die hoffentlich sagen, ja, das ist gut, aber bis jetzt haben wir es so gehört und wir lieben es.
Toll.
Heuer waren wir zum Beispiel 3 Wochen in Nepal und Tibet unterwegs, haben wir den Kailasha umrundet und es war eine Riesenbereicherung für uns alle, wunderschön und jeder geht dann wirklich mit Erkenntnissen da wieder zurück in die Heimat und das macht auch Sinn für uns. Ich habe mir echt ein paar Mal, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, da reden wir auch oft drüber, so das Ziel, die 14.800er zu erreichen. Aber wenn man ein Ziel oft nur ein Ziel hat und das erreicht, man fällt so schnell in eine Leere rein. Ich bin da oft gefragt, bist du hinterher in ein Loch gefallen? Aber wenn man eine Ausrichtung hat und ich habe mir nach dem 6.800er wirklich die Frage gestellt, was hat das Ganze für einen Sinn, außer dass es mich total erfüllt, das, was ich tue, mit dem wenigen ganz Großes schaffen zu können, erfüllt mich unglaublich. Und was hat das sonst noch für einen Wert und Sinn? Und wie ich dann angefangen habe mit den Vorträgen in Schulen, später dann für Firmen, Menschen inspirieren und dann eben die Schulprojekte in Nepal, die wir jetzt eben gemeinsam machen, hat das noch mehr einen tieferen Sinn gekriegt. Und das ist eigentlich so der wahre Wert, dass man wirklich auch was weitergibt an Menschen, die nicht so privilegiert sind wie wir. Und und da, wenn man, glaube ich, egal was für Ziel man hat, wenn man weiß, warum, wofür, das Anliegen dahinter versteht, dann passiert das nicht nach Zielerreichung in einer Leere und in ein Loch zu fallen.
Das geht ja vielleicht nur noch nicht ergänzend, sondern was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, es geht ja nicht darum, dass die anderen das also sehen. Es geht uns nicht darum, dass die anderen das inspirierend finden oder Danke sagen oder was auch immer oder ein super Seminar erlebt haben, sondern es geht uns darum, das zu tun, das Beste zu tun, ohne an den Früchten der Handlung zu hängen. Das befreit auch unglaublich. Das habe ich so ein bisschen auch von der Gerlinde lernen dürfen. Es geht nicht darum, was zu erreichen, nicht irgendwas zu erfüllen, sondern was zu tun, bestmöglich. Und was dann erfolgt, zeigt dann das Leben. Und was wer mitnimmt, zeigt dann das Leben. Wir geben unser Bestes und was die anderen damit machen, ist die Verantwortung von jedem Einzelnen. Und das befreit auch unglaublich. Du kannst immer zufrieden sein mit deiner Tätigkeit, weil es nie darum geht, was erfolgt im Sinne von, was ist das Ergebnis im Außen, sondern es ist Erfolg, dass du dein Bestes gegeben hast und somit kannst du nur zufrieden und glücklich und dankbar sein.
Genau.
Ich nehme das jetzt als Schlusswort einfach. Es gäbe jetzt, wir könnten uns jetzt noch Stunden unterhalten, auch klar. Ich hoffe, wir schaffen das auch irgendwann, irgendwo wieder, am liebsten in Nepal, Tibet, sonst wo. Also ich habe mich jetzt schon so virtuell, so halb innerlich angemeldet zur nächsten Reise, zumal ich im November selber auch in Nepal war und das erste Mal. Und einfach allein, wenn ich da jetzt zurückdenke, also dieser Blick, wir waren da auf 3.500 Meter und nur der Blick auf all diese 8.000er und jeden Tag ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang, wie es schöner nicht geht, also berührt, also da rinnt mir jetzt von oben bis unten die Gänsehaut, das ist so toll. Und dann eben diese Verbundenheit mit der Natur zu haben, plus mit tollen Menschen, also ganz was Schönes. Und ich verlinke die Informationen in den Shownotes, sodass ich alle Hörenden, die jetzt auch sagen, oh schade, dass jetzt schon vorbei ist, ich möchte noch so viel mehr wissen, da gibt es auch ganz, ganz viel, was man von euch und über euch erfahren kann. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich, dass ihr das ermöglicht habt. Ihr seid in Griechenland, ihr seid gerade im Urlaub, ja. Also das ist ganz besonders, dass das so schnell geklappt hat, und wünsche euch alles, alles Liebe. Danke euch.
Danke auch. Danke vielmals. Alles Gute.
Danke. Ja.
Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr seit einer oder vielleicht sogar seit 150 Folgen dabei seid, die Episoden weiterempfiehlt und mir immer wieder wertvolles Feedback gibt. Wenn ich auf diese 150 Folgen zurückblicke, denke ich vor allem an die vielen Menschen, die ich dabei interviewen durfte. Und aus manchen dieser Begegnungen sind Kunden, Geschäftspartnerinnen oder sind gemeinsame Projekte entstanden, jedenfalls persönliche Verbindungen. Und genau das ist für mich das Schönste an der Franchise-Jause, Menschen kennenzulernen, hinter die Kulissen diverser Franchise-Systeme zu blicken, persönliche Geschichten zu erfahren und einfach voneinander und miteinander zu lernen. Ich wünsche mir weitere 100, 150 Folgen und freue mich auf alles, was noch kommt, und hoffe, du bist bei der nächsten Franchise-Jause auch wieder mit dabei. Ein herzliches Servus aus Wien.